Der Next Liberty Podcast. In der Materie.
Hallo, mein Name ist Valentina und ich bin 13 Jahre alt und Spielerin in Next Liberty Spielclub. In unserem Podcast In der Materie dreht sich alles um die aktuelle Produktion Die Biene im Kopf von Roland Schimmelpfennig. Dazu darf ich heute den leitenden Psychologen der Kinder- und Jugendhilfe in Graz, Gerald Friedrich, und die Sozialarbeiterin am Jugendamt Graz, Ulrike Emmer, interviewen. Herr Friedrich, im Spielclub beschäftigen wir uns auch mit den Themen und Inhalten aus Die Biene im Kopf. In dem Stück hat es der junge Protagonist gar nicht so leicht und ist in seinem Alltag ganz auf sich alleine gestellt. Was fühlt ein Kind, das sehr früh lernt, dass es sich auf seine Mama und seinen Papa nicht verlassen kann?
Ja, wer nicht das Fundament einer sicheren Beziehung zu seinen Eltern hat, also einer sicheren Beziehung zu seiner Bezugsperson, der hat es in der Regel im Leben schwerer. Unsicherheit, Angst, Gefühle der Minderwertigkeit, wenig Selbstbewusstsein sind oft da die Folge.
Wenn man als Kind so allein gelassen wird, kann man dann später im Leben mit Unglück, Stress oder schlechten Erfahrungen nicht gut umgehen?
Es gibt sowas wie ein Immunsystem, könnte man sagen. Wir nennen das Resilienz. Und je besser dieses Immunsystem sozusagen ausgeprägt ist und je mehr Fähigkeiten und Stärken man schon durch dieses Immunsystem sozusagen vorgegeben hat, desto leichter ist es. Da hat es auch in dieser Resilienzforschung einige Ergebnisse gegeben, dass man eben draufgekommen ist, dass Kinder mit den gleichen Erfahrungen nicht zwangsläufig die gleiche schlechte Karriere nehmen müssen. Da gibt es Unterschiede. Und man kann natürlich auch diese Resilienz stärken in seinem Leben durch andere positive Erfahrungen, aber es muss nicht zwangsläufig zu ganz schlimmen Sachen führen, sondern man kann es selber mitgestalten, als Erwachsener dann.
Frau Emmer, Sie arbeiten ja im Bereitschaftsdienst am Jugendamt der Stadt Graz. Was geschieht mit Kindern, deren Eltern sich nicht kümmern, nie zu Hause sind oder Probleme haben, ihr eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen? Wie kann diesen Kindern geholfen werden?
Es ist ganz schwer zu sagen, weil da gibt's keine einfache Antwort und es gibt keine einfache Lösung dafür. Unsere Aufgabe als Kinder- und Jugendhilfe ist es immer, genau hinzuschauen und genau abzuklären, handelt es sich um eine Vernachlässigung oder nicht. Und wir müssen es wirklich individuell einschätzen. Wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, das Kind ist gefährdet, dann unterstützen wir die Familie. Das heißt, wir kommen in diesem Abklärungsprozess drauf, die Familie muss an diesen, die Obsorgeberechtigten müssen an diesen und jenen Zielen arbeiten, um diese Gefährdung abwenden zu können. Das heißt, Unterstützung in Form von flexibler Hilfe, so heißt es bei uns im Fachjargon. Es kommt jemand nach Hause, der mit den Obsorgeberechtigten an den Zielen arbeitet, mit dem großen Ziel, dass diese Gefährdung abgewendet werden kann. Wir nennen die Unterstützung im Fachjargon flexible Hilfe und dann kommen 1 bis 2 Personen über einen längeren Zeitraum nach Hause oder sie treffen sie an anderen Orten, wo die Obsorgeberechtigten an diesen Zielen arbeiten müssen. Das kann sein, ich schaue, dass ich mein Kind gut versorge, ich schaue, dass ich die hygienischen Bedingungen gut auf die Reihe bekomme, ich schaue, wie ich mein Kind hinsichtlich Ernährung gut versorgen kann. Was ist regelmäßiges Essen? Was sind regelmäßige Schlafenszeiten? Obsorgeberechtigte oder Elternteile werden zum Kinderarzt begleitet. Man zeigt ihnen, okay, wie wickle ich regelmäßig? Wie wasche ich mein Kind? Also das sind sehr existenzielle Geschichten, die da passieren im Zuge dieser flexiblen Hilfe. Wenn wir dann immer noch zu der Einschätzung kommen, dass die Eltern das nicht schaffen, dann ist es manchmal ein anderer Ort, wo die Kinder gut aufgehoben sind.
Was können Sie in Ihrer Tätigkeit als Sozialarbeiterin direkt in Familien und mit Kindern beobachten?
In Bezug auf Vernachlässigung kann man in verschiedenen Familien Verschiedenes beobachten. Die äußerlichen Faktoren sind, dass Kinder ungepflegt wirken oder mit vollen Windeln in die Kinderkrippe kommen oder einen roten Popo haben, dass sie einen leichten Geruch haben, dass sie nach Zigaretten riechen, dass sie total auffälliges Verhalten haben, was die Ernährung anbelangt. Zum Beispiel oft ohne Frühstück in die Schule gekommen sind wir immer. Also das könnte alles ein Alarmsignal sein. Wir wissen auch, dass vernachlässigte Kinder und Jugendliche auch in der Schule irgendwie, also dass die kognitiven Fähigkeiten weniger gut ausgeprägt sind. Das ist so multifaktoriell Vernachlässigung. Das sind aber auch nur die äußerlichen Zeichen. Und die innerlichen sind, dass die meisten Kinder einfach wirklich unsicher gebunden sind. Und da muss man wieder zu den Eltern schauen. Das heißt, oft sind die Eltern, die Vernachlässigung ausüben oder die Kinder nicht ausreichend versorgen, selbst unsicher gebunden oder wissen es nicht. Sie erkennen die Alarmzeichen von Kindern nicht. Sie erkennen die Signale und die Botschaften nicht. Das heißt, viele Eltern, die selbst vielleicht vernachlässigt wurden, können auf diese Bedürfnisse nicht eingehen. Sie haben es nicht anders gelernt.
Wie kann ich als Freund oder Freundin oder auch Lehrer und Lehrerin bemerken, dass jemand in meinem Freundeskreis oder meiner Klasse Probleme zu Hause hat und Hilfe braucht?
Ich denke, als Freund, als Freundin ist es wichtig, aufmerksam zu machen und sich Hilfe zu holen. Das kann man und das darf man. Es gibt viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Die erste wäre zum Beispiel, der Lehrerin, der Pädagogin, dem Pädagogen zu sagen. Ich denke, das Aufmerksam machen ist wichtig und nicht das Wegschauen. Und das können auch Freunde oder Freundinnen. Und das können auch Freunde oder Freundinnen einfach sagen, okay, das ist eine schwierige Phase, ich bin da für dich. Aber ich denke, wir sind in einer Gesellschaft, wir haben viele verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten und die darf man nützen. Also ich kann jedem Freund und jeder Freundin, der oder die Missstände irgendwie sieht oder bemerkt, ja zuallererst reden, ne, mit seinem Freund, mit seiner Freundin, sagen, man ist da und sagen, man begleitet. Also das ist für mich ganz wichtig, so im Sinne der Zivilcourage. Und da dürfen wir die Kinder und die Jugendlichen in dem Punkt da wirklich stärken. Ihr dürft euch Hilfe holen. Für Pädagogen und für Pädagoginnen gilt, dass wenn die ihren Rahmen ausgeschöpft haben, dann sind wir als Kinder- und Jugendhilfe heranzuziehen. Das heißt, wir können oder werden Kontakt aufnehmen mit den Eltern, mit den Obsorgeberechtigten und schauen, wie können wir die wirklich individuell und spezifisch und auch passgenau unterstützen, um Gefährdungen abwenden zu können. Also wir gehen davon aus, dass Eltern die Experten sind. Wir gehen davon aus, dass Eltern wollen, dass sie ihre Kinder gut erziehen und dass sie ihre Kinder lieb haben. Wir wollen die Eltern in dem unterstützen.
Ich glaube, wenn sich das Verhalten verändert in irgendeiner Form, ist es immer ein Zeichen. Und es geht darum, diese Zeichen auch zu erkennen und miteinander in Beziehung zu gehen, miteinander zu sprechen, vielleicht auch nachzufragen, warum das jetzt anders ist und nicht wegzuschauen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche.
Und was kann ich dann tun?
Ich denke, das Allerwichtigste ist, das Kind in seinen Sorgen ernst zu nehmen und das dem Kind auch zu vermitteln. Ich nehme dich und ich nehme deine Sorgen ernst und wir arbeiten dran. Das kann vielleicht schwierig werden, auch für deine Eltern, wie auch immer, aber wir nehmen dich ernst und wir versuchen dich zu stärken. Und ich als Pädagogin, ich als Sozialarbeiterin, ich bin da für dich und ich begleite dich. Wir wollen Kinder in ihrem Selbstwert stärken, aber auch in ihrem Selbstvertrauen, in ihren Fähigkeiten. Also wir wollen, dass die Kinder quasi zu ihrem authentischen Ich kommen.
Hinschauen, darüber reden und nötigenfalls, wenn man wirklich Bedenken hat, dass etwas nicht passt, die Kinder- und Jugendhilfe und damit Professionalisten um Hilfe ersuchen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Man muss nicht alles alleine lösen.
Zum Abschluss möchte ich noch gerne wissen, wie wichtig ist es überhaupt, Geschichten zu erzählen und zum Beispiel ein Theaterstück zu diesem Thema zu machen?
Ach, es ist so wichtig, weil ich denke, das ist auch ein... Man kann die Kinder damit aufmerksam machen. Kinder können sich identifizieren mit den Rollen, die sie sehen. Kinder brauchen sowieso Geschichten irgendwie für ihr Heranwachsen. Und da geht's mir ganz viel, also wenn ich jetzt den Schimmelpfennig anschaue, um Identifikation. Und wenn es nicht ich selber bin als Kind, die betroffen ist, dann ist es vielleicht das Nachbarkind. Und dann traue ich mich vielleicht leichter, irgendwie meinen Freund oder meine Freundin anzusprechen. Kinder brauchen Geschichten, dass sie selber lernen, sich zu identifizieren in ihrem sozialen Nahraum. Ob das Geschichten vorlesen ist, ob man mit Kindern ins Theater geht, die Reflexion ist so wichtig. Und so finden sie leichter in die Gesellschaft. Und es ist auch ein Stück weit unsere Aufgabe, die Kinder ja in die Gesellschaft zu begleiten. Und im Großen und Ganzen geht es mir auch in dem Punkt wirklich um dieses Sensibilisieren von Themen.
Nee, man könnte sagen, das ganze Leben besteht aus Geschichten. Wir werden ständig auch mit sogenannten Resilienzgeschichten konfrontiert. Eine Gute-Nacht-Geschichte ist meistens eine Geschichte schon bei kleinen Kindern, wo es darum geht, dass sie hören, dass es Helden gibt, dass man sie mit was identifizieren kann, dass sich was positiv entwickelt. Alle, die Harry Potter oder Siegfried oder Sagen, Märchen und so weiter sind das. Und die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen, ist eigentlich unser Leben. Weil es ist nicht das, was man erlebt, sondern wie man es erlebt und was für eine Geschichte man dann daraus formt. Und das Schöne an dem Ganzen ist, man kann diese Geschichte auch umschreiben. Und jeder ist sein eigener Regisseur in seinem Theaterstück und außerdem nicht nur sein eigener Regisseur, sondern auch seine eigene Hauptdarstellerin oder Hauptdarsteller. Und damit hat er einen großen Handlungsspielraum. Und das ist, glaube ich, schön zu wissen und zu erfahren im Leben. Je mehr Gestaltungsspielraum man spürt, desto eher kann sich alles positiv entwickeln.
Vielen Dank für das Interview. Und wir freuen uns auf die Premiere von Die Biene im Kopf am 5. Mai im Next Liberty. Musik.